Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Literarischen Reiseführer, den wir gemacht haben, von Seiten des Kulturforums zu hören. Ich muss Ihnen leider sagen, dass unsere Autorin in München wieder aus dem Zug aussteigen musste und man ihr gesagt hat, nach Leipzig kommen Sie heute nicht. Und von daher gesehen haben wir überlegt, was wir Ihnen alternativ anbieten können, zusammen mit dem Institut für Kultur und Geschichte Südosteuropas. Und zwar bieten wir Ihnen an, dass jetzt drei rumänische Autoren oder Autoren, die über Rumänien schreiben, Ihnen jetzt hier etwas aus ihrer Arbeit vortragen werden. Und die Moderation übernimmt jetzt meine Kollegin, Frau Dr. Nowotnik, die wird Sie jetzt durch den Abend führen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Smatschny. Und vielen Dank, dass Sie jetzt hier sind und hoffentlich auch hier bleiben, auch wenn wir nicht nach Bratislava aufbrechen, sondern weitergehen, viel, viel weiter nach Rumänien. Rumänien ist das Gastland auf der diesjährigen Buchmesse, das haben wir jetzt alle schon mitbekommen. Wir haben wunderbare, also ich zumindest, Sie wahrscheinlich auch, wunderbare Autoren schon gehört, ganz tolle Bücher gesehen, da drüben aufgebaut, irre Diskussionsrunden. Und was wir heute machen ist, wir geben dem Ganzen noch ein wenig was dazu. Wir stellen dem was zur Seite, nämlich eine Anthologie, die im Verlag Klaus Wagenbach erschienen ist. Schön grün war der erste Kommentar vom Verlag, als sie rauskam. Wohnblock Blues mit Hirtenflöte, Rumänien neu erzählen. Und nicht weniger haben wir vor, als Rumänien neu zu erzählen in neuen Texten, Texten, die hier zum ersten Mal veröffentlicht werden. Mein Kollege Florian Kürer-Wielach, der jetzt heute nicht mehr hier sein kann, und ich haben vor gut einem Jahr beschlossen, diese Anthologie vorzubereiten und haben dafür Autorinnen und Autoren angeschrieben, angefragt, von denen wir wussten, dass sie einen Bezug zu Rumänien haben. Das können ganz unterschiedliche Bezüge sein. Es haben sich dann drei Personengruppen herauskristallisiert. Wir haben zum einen Personen, die in Rumänien geboren wurden, dort auch noch leben und schreiben. Wir haben weiterhin Personen, die in Deutschland leben, aber auch oft in Rumänien waren und darüber schreiben. Was ich dazu sagen muss, alle Texte sind auf Deutsch erschienen. Es sind alles Autoren, die auch auf Deutsch schreiben. Und wir haben also die Personen, die in Rumänien geboren sind, dort auch leben, auf Deutsch schreiben. Und wir haben aber auch, was mein Kollege Florian Kürer-Wielach als immer als Sprachwechsler bezeichnet, das sind Personen, die Rumänisch als Muttersprache haben, mittlerweile aber auch Deutsch schreiben. Wir sind jetzt eingesprungen. Ich habe noch drei unserer Autoren gefunden auf der Messe, die auch bereit waren, jetzt noch mal zu lesen. Ich fange jetzt mal nicht Ladies First, sondern ganz links außen an. Elmar Schenkel, Iris Wolf und Dana Grigorcza. Herr Smatschny hat vorhin schon gesagt, wir haben jetzt drei rumänische Autoren. Da ging ein Ruck durch jeden der Einzelnen, der hier saß. Außer durch Dana Grigorcza, weil sie ist nämlich, oder? Oder wir fangen an. Dana, verstehst du dich als Rumänin, als rumänische Autorin?
Als Rumänin schon, als Europäerin, als Weltbürgerin. Und ich habe auf Rumänisch debütiert mit Kurzprosa und habe die Sprache gewechselt, weil ich im deutschsprachigen Raum gelebt habe und eigentlich mein Publikum direkt adressieren wollte, nicht über die Umwege der Übersetzung. Und es ist schön zu sehen, dass ich in Rumänien als rumänische Autorin gelte und meine Bücher, die da übersetzt sind, zum Teil auch von der Leserschaft auch als rumänische Literatur wahrgenommen werden, obwohl das Übersetzungen sind. Und in der Schweiz wurde ich sofort adoptiert und galt schon ab meinem ersten Buch als Schweizer Autorin. Das finde ich aber sehr schön, also das gibt mir ein gutes Gefühl, das ist immer rührend, wenn man wenn man sofort als erkannt wird als einer von der Gruppe. Aber ich schreibe auf Deutsch und ich bin eine Autorin deutscher Sprache und meine Bücher erscheinen jetzt auf Deutsch und ins Rumänische nur in Übersetzung.
Ich würde die Frage gern weitergeben an Iris Wolf. Iris Wolf, auch in Rumänien geboren, Angehörige der deutschsprachigen Minderheit dort, der deutschen Minderheit. Verstehst du dich als rumänische Autorin, als Autorin mit rumänischen Wurzeln, als deutschsprachige Autorin, als rumäniendeutsche Autorin oder als siebenbürgisch-sächsische Autorin, nämlich eine Untergruppe der Rumäniendeutschen?
Ja, wenn du das alles so aufzählst, merke ich, wie es mich verwirrt, weil es schwer ist, sich selbst einzuordnen. Also eigentlich das Hauptlabel, was ich habe, ist Rumäniendeutsch, wenngleich man dieses Wort auch in Frage stellen kann. Und was ist das eigentlich, Rumäniendeutsch? Also es gibt eben die Siebenbürger Sachsen in Rumänien über 850 Jahre lang und die haben sich eben immer nach Westen orientiert und es gab deutsche Schulen und wir haben Deutsch zu Hause gesprochen. Aber die Staatsbürgerschaft war natürlich rumänisch und es ist immer wieder verwirrend. Ich war jetzt letzte Woche erst in Rumänien auf einer 10-tägigen Lesereise, also 6 Lesungen an 10 Tagen und mein Vater hat mich begleitet und er wurde immer wieder gefragt, ob er denn Deutsch könne. Und das hat ihn sehr verwirrt. Und das zeigt vielleicht auch, dass es nicht ganz eindeutig ist, diese Zuschreibung.
Die Frage kann ich jetzt leider an Elmar Schenkel gar nicht so weitergeben, weil Elmar Schenkel ja in Deutschland geboren wurde, aber Rumänien sehr oft besucht hat, dort der erste Dorfschreiber von Katzendorf war. Das will ich jetzt nur einfach mal so reinwerfen, weil es so ein schönes Wort ist. Und längere Zeit dort auch gelebt hat. Aber Elmar widerspricht.
Ja, ich spreche. Also ich bin nicht Rumänien-Deutsch, ich bin vielleicht Deutschland-Rumänisch. Das muss noch geprägt werden, dieses Wort. Also mich zieht es sehr nach Rumänien seit etwa 10 Jahren und erste Mal 2010. Ich habe mich in das Land verliebt und bin da hingegangen, weil meine Frau aus dem Osten, aus Ostdeutschland stammt, die wollte unbedingt nach Rumänien. Ich komme aus dem Westen, ich dachte, na ja, muss das sein, aber okay, ich gehe mal mit. Und das war dann wirklich eine große Offenbarung. Und dann habe ich das Glück gehabt, eben in Katzendorf zu landen, wo der Herr Schuller den Dorfschreiberpreis ausgeschrieben hat. Und da habe ich dann die erste Runde machen dürfen mit Lebensunterhalt. Also man konnte da im Pfarrhaus ein Jahr lang wohnen und man bekam Essen und ein Pferd. Das Pferd musste man nicht essen. Aber ich habe es auch nur einmal geritten.
Da würde ich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage kommen. Denn damals, als wir die Anthologie geplant haben, wollten wir ein alternatives Rumänien erzählen. Und zwar alternativ zu den Bildern, die wir in Deutschland so hatten. Also mein Kollege, der Mitherausgeber des Bandes und ich, wir bewegen uns seit vielen Jahren schon in dem Raum, waren oft da und haben natürlich dann unseren Freunden davon erzählt, was wir da so erlebt haben. Und es kam natürlich zwangsläufig immer als erstes und Dracula. Oder oh, Transsilvanien. Dracula. Dann als nächstes die ältere Generation Kinderheime. Und dann kam eigentlich lange Zeit gar nichts. Wir hatten das Land als sehr weltoffen kennengelernt. Wir haben dort wunderbare Menschen getroffen. Wir haben Freundschaften geschlossen. Wir hatten Forschungsthemen gefunden ohne Ende. Und davon wollten wir erzählen und haben dann eben die Autorinnen und Autoren gefragt. Jetzt würde ich die Fragerunde nochmal erneut eröffnen. Und vielleicht fangen wir jetzt mal bei Iris Wolf an. Wenn du an Rumänien denkst, woran denkst du dann zuerst?
Dann denke ich natürlich an meine Heimatstadt, an Hermannstadt, wo ich geboren bin. Meine Familie ist ausgewandert, da war ich 8 Jahre alt. Und sie wollten natürlich in die Freiheit. Also es war eben mitten in den schlimmsten Jahren des Kommunismus und es gab diese Essensmarken und Repressalien noch und nöcher. Und sie wollten in die Freiheit. Aber für mich als Kind war Siebenbürgen ein Land der Freiheit. Ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt. Und dieser Wechsel dann nach Deutschland, der war doch ruppig für mich. Man hat auch Kinder damals nicht auf die Art und Weise vorbereitet, wie man das heute tut, so lange vorher drauf einzugehen. übereinstimmen, dass man auswandert, in eine neue Klasse kommt, sondern man wurde vor vollendete Tatsachen gestellt und man fuhr mit dem Zug nach Deutschland in ein unbekanntes Land. Und ich habe dem lange hinterher getrauert und nicht verstanden, warum meine Eltern das eine gegen das andere eingetauscht haben. Das versteht man dann erst als Erwachsene.
Dana, du bist ausgewandert, als Rumänin in die Schweiz gegangen, lebst dort auch?
Ich bin nicht ausgewandert. Ich bin eine Flanerin. Ich habe die Gnade der Zeit erfahren und ich bin spazieren gegangen und habe in unterschiedlichen Ländern studiert und habe mich in unterschiedlichen Ländern bewegt, habe in Deutschland gearbeitet, bei der Deutschen Welle, habe in Straßburg gearbeitet, bei Arte, habe in Wien gelebt, habe bei einer Tageszeitung für die Kulturredaktion gearbeitet. Also ich wollte spazieren. Und ich empfinde auch nicht, es ist auch nicht so, dass ich Rumänien den Rücken gekehrt habe, dass ich weg bin von Rumänien. Ich habe keine Tür zugemacht. Ich kann jederzeit zurück und nicht, ich trenne das nicht so. Ich sage nicht, ich bin gegangen und ich gehe zurück, sondern ich bin gar nicht weg. Ich bin immer noch da und das merke ich hier auf der Messe. Ich habe mein neues Buch, das wieder auf Deutsch erschienen ist und bin bei den Schweizern vertreten und zur gleichen Zeit bei den Rumänen und moderiere jetzt gleich am Abend die lange rumänische Lesenacht. Und das ist für mich so ein Selbstverständnis, also es ist selbstverständlich. Ich trenne es nicht. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man mir so klare Fragen stellt. Ja, wie empfinde, weil es wäre so einfach, hätte ich definitive Antwort, hätte ich so ganz klare Striche gemacht, hätte ich, weil eine Biografie, die so mit Abfahren, mit Wegfahren, in denen man wegfährt von einem Ort, sich ganz viel leichter erzählen lässt als eine Biografie, die eigentlich schon eine Gnade war, muss ich sagen, ja.
Also das war eben auch nicht dieser große Bruch, den Iris Wolf damals erfahren hat, als sie ausgewandert ist.
Nein, überhaupt nicht. Und deswegen, also in meinem letzten Roman, Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, es ist ein Bukarest-Roman. Und ich schaue auch mit milderem Blick, habe ich bemerkt, als meine Landsleute, die ausgewandert sind, die fliehen mussten, die ein traumatisches Erlebnis haben.
Elmar Schenkel, wie fühlst du dich denn auch ein Flaneur zwischen den Kulturen, zwischen den Welten? Ist man ganz weg aus Rumänien? Kann man ganz weg aus Rumänien, wenn man hier ist, zum Beispiel?
Also ich kann es nicht. Und Flaneur finde ich wirklich eine sehr schöne Beschreibung. Für mich ist Rumänien auch so ein Land, ein magisches Land zwischen Orient und Okzident. Das ist vielleicht ein Stereotyp, aber ich glaube, literarisch kann man das entdecken, auch diese Brücke. Es gibt einen magischen Realismus in der rumänischen Literatur. Es gibt Eliade, Cartarescu und so weiter. Und ich bin ja eigentlich von Haus aus mit englischer Literatur an der Uni beschäftigt. Und deswegen suche ich solche Zusammenhänge auch, wo diese Brücke erscheint. Also zwischen der englisch-deutschen Literatur Rumänien und dem Orient. Also auch bis hin nach Indien. Also Eliade zum Beispiel ist ja auch in Indien gewesen. Oder ein Siebenbürger Mensch namens Dr. Honigberger, der hat die Homöopathie nach Indien gebracht im 19. Jahrhundert. Das ist auch so eine magische Figur. Und Rumänien ist auch das einzige Land, wo ich ein okkultes Erlebnis hatte. Punkt.
Ja, da kannst du dich jetzt nicht zurückbeugen und es nicht erzählen.
Na gut, also ich hatte gerade eine Führung durch Leipzig mit 35 Chemnitzern auf okkulten Spuren. Und da habe ich mich dran erinnert, ich habe hier eigentlich nie was Okkultes erlebt, aber in Jasch ist mir was mit so einem Wasserglas passiert, aber ich kann jetzt nicht in Details gehen.
Da müssen wir nachher nachfragen. Das Mystische, das war vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Iris, du hast das aufgenommen in deinem Text, der hier auch in dieser Anthologie drin ist, in Drachenhaus. Vielleicht erzählst du ein klein bisschen darüber.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, als du das gesagt hast, zwischen Orient und Okzident, in dem Buch ist eine Geschichte von mir, die heißt Drachenhaus. Und die spielt in Kronstadt im Haus des Zauberers Klingsor. Das ist ja eine literarisch-mythologische Figur, die Sie alle kennen. Und er soll tatsächlich dort in diesem Haus gelebt haben. Und immer, wenn er von seinen vielen Reisen zurückkam, hat er die gusseisernen Drachen an der Regenrinne Feuer speien lassen, um die Kronstädter zu erschrecken. Und in diesem Haus ist die Geschichte angesiedelt. Und dieses Haus des Zauberers ist natürlich auf der einen Seite ein Bild für die verschiedenen Nationalitäten, die in diesem Haus leben. In der Geschichte sind es Deutsche, Ungarn und Rumänen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein mystischer Ort, weil meine Geschichten spielen alle in Siebenbürgen, bislang zumindest. Aber es ist natürlich kein nur reeller Ort, sondern wie ein dritter Raum zwischen Wirklichkeit und Fiktion angesiedelt.
Vielen Dank. Ich würde jetzt einen kleinen Schnitt machen, denn wir stellen eine Anthologie vor und Sie kennen Anthologien. Erst kommt ein Gedicht, dann kommt ein Interview, dann kommt wieder was völlig anderes. Ich würde gerne Dana Grigorcza bitten, etwas Kleines aus ihrem Text vorzulesen.
Marietta. Marietta war eine feine Dame aus Bukarest, Anwältin, wie ich von meiner Großtante wusste, und sie besaß eine Ferienwohnung, Zaun an Zaun mit uns. Als ihr Mann erkrankte, erbarmte sie sich seiner, obwohl er sie ein Leben lang belogen und betrogen hatte. Das vertraute Marietta der schönen Frau des Zwergs an. Sie verließ also alles und zog mit ihrem Mann in das Ferienhaus hier an der frischen Luft. Sie war ihm ergeben, wie das ganze Leben schon, und bestand darauf, ihn ganz allein zu pflegen. Eine junge Pflegerin ist das Letzte, was wir jetzt brauchen, sagte sie ihm. Man sah sie im Salatbeet und bei den Kartoffeln mit großer Sonnenbrille und Hut und dann Tee trinkend, Sessel an Sessel mit ihrem Mann, an sonnigen und nicht ganz so sonnigen und an schattigen Stellen im Garten. Sie stellte die Rattansessel um, fast schon stündlich. Ein bisschen Abwechslung braucht man im Leben, sagte sie ihm. Einmal die Woche fuhr sie in die Stadt, nach Bukarest, um Medikamente zu besorgen, berufliche Anfragen abzulehnen und die Wäsche von einer Haushälterin ihres Vertrauens waschen und bügeln zu lassen. Sie schleppte stets einen schrankgroßen Koffer mit sich. Denn sie hatte selber nie einen Haushalt geführt und auch wenn sie jetzt darauf brannte, solches zu tun, galt es, Prioritäten zu setzen. Wie schlimm es um ihren prekären Haushalt stand, wurde sichtbar, als ein Baum heranwuchs mitten in ihrer Wohnung. Wollt ihr ihn sehen? Fragte sie jeden, mit dem sie sich am Zaun unterhielt, denn sie unterhielt sich liebend gern am Zaun. Wie so viele Leute auf dem Land, legte sich eigens dafür eine entspannte Pose zu, breitbeinig, den Arm in die Hüfte gestützt, den anderen am Zaun angelegt. Schauen Sie bitte nicht auf meine Nägel, ich komme von den Kartoffeln. Der Baum sei eines Tages einfach da gewesen, in Kindesgröße. Sie habe ein Dokument gesucht in einer Schublade und dabei so einiges herumgeschoben, den Schrank oder einen Kleiderständer. Stellen Sie sich vor, ob man sich denn mit Bäumen auskenne? Es könnte sich hier um einen Maulbeerbaum handeln oder einen Kirschbaum. Ja, zweifellos. Und jeder folgte natürlich ihrer Einladung. Wer hatte das schon erlebt damals, dass ein Baum wuchs in der Wohnung, in einer noblen Ferienwohnung dazu, dass ein Sprössling durchs gewichste Parkett sprießt, wie ein Wunder der Natur. Auch mich hat sie eingeladen, den Baum zu sehen. Sprich doch mit ihr, hatte mich meine Großtante ermutigt. Sprich einfach mit ihr, dann wird sie dich bestimmt einladen. Und so kam es auch. Ich war so aufgeregt und darauf bedacht, den guten Eindruck, den Madame Marietta stetig erwähnte, von mir zu haben, weiterhin zu bestätigen, dass ich gar nicht richtig hinschaute in der dunklen Ecke ihres Zimmers. Und vielleicht hätte ich auch so nichts gesehen, bedenkt man, dass ich länger draußen gewesen war, in der Mittagssonne und es dunkel war im Haus. Siehst du es? Fragte sie und ich nickte erschrocken. Sie lachte und zupfte mich am Arm. So wie du muss ich auch reingeschaut haben, als ich es entdeckte. Nunmehr hielt Marietta nichts mehr auf dem Rattansessel, so ganz ohne ihren Mann. Immer öfter stand sie auf und ging ins Haus, um nach dem Bäumchen zu schauen. »Was meinst du, dass es ist?«, soll sie ihren Mann öfters gefragt haben. Aber der gab keine Antwort und Marietta soll ihm da seine Krankheit verübelt haben. Zumindest soll sie der schönen Frau des Zwergs gesagt haben, dass sich ihr Mann eine zu ihm allzu passende Krankheit gewählt hatte, eine, die seine Charakterfehler als körperliche Gebrechen weiterführte. Und dennoch war sie ihm weiterhin treu ergeben und bereit, alles mit ihm zu teilen. »Es ist ein Kirschbaum«, verkündete sie ihm freudestrahlend, ihm und allen Nachbarn, und sie sprach von unserem Kirschbaum und streichelte die lahme Hand ihres Gatten und setzte ihn im Garten um. Beim kleinsten Windstoß setzte sie ihn um. Und dann, ich kann es so erzählen, dann beschließt sie, die ist länger, können wir nicht die ganze lesen, aber sie beschließt, eine Lücke zu schlagen ins Dach, damit der Baum Licht bekomme und gut wachsen könne. Und dann stürzt das Haus ein. Und dann verändert sich die Beziehung zu ihrem Mann.
Vielen Dank, Dana Grigorczyk. Es finden sich drei Porträts in diesem Band. Das war ein Auszug aus einem dieser Porträts. Dana, woher kommen die Geschichten? Woher kommt die Vorlage? Gibt es eine Vorlage?
Eigentlich für diese Geschichten schon. Bei diesen Geschichten habe ich nicht an meine eigene Biografie, aber an die Biografie meiner Bekannten geschrieben. Das ist ein neues Experiment nach diesem Buch, Die Dame mit dem magrebinischen Hündchen, die gar nichts, also keine Autobiografie ist natürlich, weil es eine Seitensprunggeschichte ist und ich glücklich verheiratet bin. Aber diese Kurzgeschichten, die sind tatsächlich, die handeln von Leuten, die ich kenne und ich natürlich verfremdet habe. Aber die Geschichten sind wahr, aber kaum zu glauben.
Das wird Ihnen öfter begegnen, wenn Sie in dieser Anthologie blättern und ein wenig lesen. Deswegen vielleicht noch die letzte Frage an Iris Wolf, die schon ihren Schal umgelegt hat, weil sie gleich los muss. Iris, deine Bücher, auch diese Texte, die hier sind, handeln alle von Rumänien, spielen in Rumänien. Gibt es in Rumänien die besseren Geschichten?
Für mich definitiv ja. Ich kann es Ihnen nicht erklären, warum mich meine Fantasie immer wieder an diese Orte zurückführt. Aber immer, wenn ich dort auch auf Reisen bin oder wenn ich mit Menschen zusammen bin, die auch zum Beispiel Bundesdeutsche, die in Rumänien eine Heimat suchen, oder es gibt Auswanderung oder die Überschreitung von Grenzen in verschiedene Richtungen. Immer, wenn ich mit diesen Menschen spreche, habe ich den Eindruck, da gibt es noch ganz viele Geschichten, die ich erzählen muss.
Vielen Dank. Und dann jetzt die Frage noch an Elmar Schenkel, der nämlich auch Herausgeber zahlreicher Märchen ist, rumänischer Märchen und auch deutschsprachiger Märchen, siebenbürgisch-sächsischer Märchen. Wie ist das mit den Geschichten in Rumänien?
Wie gesagt, das ist auch in den Märchen zu sehen, dass wir Orient und Okzident hier sich treffen. Also da sind sehr viele indische oder orientalische, osmanische Elemente noch drin. Also die leuchten, die haben auch eine etwas andere Sprache. Also die sind zum Teil sehr poetisch, gerade die Einleitung, obwohl die Sammler auch von den Brüder Grimm beeinflusst waren. Also ich kann nur empfehlen, morgen machen wir eine Vorstellung dieser Märchen um 14 Uhr im Polnischen Institut.
Ich glaube, wir sind mit der Zeit sehr vorangeschritten, oder? Gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum? Möchte doch jemand was über diesen kleinen Ausflug? Ich hoffe, Sie waren nicht allzu enttäuscht, dass wir nicht nach Bratislava gefahren sind, sondern noch ein Stück weiter. Ja, es bricht zusammen, die Autoren gehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie da waren und wünsche Ihnen noch einen schönen letzten Messetag morgen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.